Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Heute etwas regnerische Umfeldbedingungen hier, die Witterung nicht ganz sommerlich optimal, aber wir stellen uns natürlich bei Wind und Regen jeder Herausforderung am Genfersee diesmal erneut. Wir haben ja kürzlich schon aus dieser Region berichtet. Jetzt haben wir wieder die Gelegenheit, hier diese fantastische Landschaft zu genießen mit ihren ausladenden, lieblichen Hügelgeländen und auch den großen Anwesen, die man da bestaunen kann. Das meiste haben wir auf der Fahrt hierher gedacht, vermutlich im überseeischen oder mittelöstlichen Besitz. Wir können uns da nur Spekulationen hingeben. Heute das Thema ist diese Insel, die Sie da im Genfersee erkennen können, ein schmuckes kleines Eiland. Ich gehe mal noch ein bisschen da nach hinten und drehe mich, dann sehen Sie nämlich da noch ja, klein zu erkennen am rechten Bildrand das Schloss von Roll. Also wir sind hier in Roll in den Weingebieten am Genfersee und Christoph Mörgeli hat sich hier schon etwas unter einem Baum wassergeschützt positioniert. Der wird uns jetzt gleich einführen in die Welt dieser Insel, da das Eiland vor Roll. Ja, Christoph, herzlich willkommen. Was ist das Thema der heutigen Sendung?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns am Hafen von Roll. Das ist ein Kleinstädtchen in der Waadt. Es gibt auch ein Schloss, ein stattliches Schloss hier in Roll zu besichtigen. Was wir aber heute besprechen, ist hinter uns die Insel de la Harpe, die L'Île de la Harpe. Und damit verbunden ist das Gedächtnis an einen großen Wattländer, auch an einen großen Schweizer, nicht ganz unbestritten in der Geschichte, nämlich Frédéric César de la Harpe. Er hat gelebt von 1754 bis 1838.
Und was ist die Lebensleistung, das Entscheidende, der Meilenstein, der ihn gewissermaßen in diese Sendung hinein katapultiert hat?
Für die früheren Untertanengebiete, die dann eben 1803 Kantone wurden und schon 1798 durch die Franzosen befreit wurden, ist de la Harpe der Inbegriff dieser Unabhängigkeit. Genau wie die Waadt sind eben auch Kantone wie Thurgau, Aargau und Tessin nicht mehr unter die Fuchtel von Landvögten gekommen, der alten Orte, sondern sie wurden freie, gleichberechtigte Bürger. Und darum haben nicht zuletzt die Tessiner und die Aargauer Geld gespendet, als 1838 bis 1845 diese Insel gebaut wurde. Die gab es vorher nicht, das ist also eine künstliche Aufschüttung. Und die Insel hat auch einen Obelisken, der recht hoch ist, in Erinnerung an Frédéric César de la Harpe. Und darauf steht in französischer Sprache ein Ausspruch des russischen Zaren Alexander I. Was ich weiß, verdanke ich einem Schweizer.
Also wir begegnen mit diesem Herrn de la Harpe auch der Weltpolitik in Gestalt des Zaren Alexander. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, der Zar, der Napoleon besiegt hat. Ist das richtig?
Ganz genau, das ist der sagenumwobene, auch in der Literatur als Leuchtgestalt beschriebene Zar Alexander I. Denken wir etwa an Leo Tolstoi, Krieg und Frieden.
Alexander der Große in der Geschichtsschreibung der Russen. Wer war de la Harpe? Was war das für ein Mann? Woher ist er gekommen? Was hat ihn in diese unglaubliche Position gebracht?
Frédéric César de la Harpe entstammte einer adligen Wattländer Familie, ist hier in Roll geboren, die Familie ist aber nicht reich und er studiert Rechtswissenschaften, unter anderem auch in Tübingen, wo er promovierte. Er konnte also sehr gut Deutsch und ist dann in die Waadt zurückgekehrt, ist hier auch in den Rat der 200 der Waadt gewählt worden, aber die Watt war nicht unabhängig. Die Watt war beherrscht von den Bernern. Und das hat er zunehmend als stoßend, als beleidigend für sein Gefühl, für die Freiheit und die Unverletzlichkeit des Einzelmenschen empfunden. Er hat darum die Gelegenheit wahrgenommen, als ihn auf ihn aufmerksam geworden, die Zarin Katharina, die Große, Katharina die Zweite, aufgefordert hat, ihre Enkel auf eine Reise zu begleiten, beziehungsweise russische Adlige, eine Südreise nach Italien. Das führte dann bis nach Malta.
Wie ist sie auf ihn gekommen?
Das ist noch recht schwer. Jedenfalls hat er korrespondiert mit dem russischen Hof, hat Kontakt aufgenommen. Er war auch durch seine Schriften bereits recht bekannt. Er hat zum Beispiel vorgeschlagen, eine wattländische Verfassung. Und das war natürlich bei den Bernern nicht so ganz besonders beliebt. Aber man wurde aufmerksam auf diesen klugen Kopf. Überhaupt am russischen Zarenhof in St. Petersburg waren Westschweizer sehr beliebt als Prinzenerzieher. Warum? Sie konnten Französisch, sie galten auch als sittenstreng und fromm.
Was war die Chemie zwischen Alexander und Döllaarp? Was hat die beiden verbunden? Was wissen wir über diese Beziehung?
Döllaarp hat diesen Prinzen erziehen dürfen, zuerst in französischer Sprache unterrichtet, dann hat er ihm Staatskunde beigebracht und mehr auch Philosophie, Staatsphilosophie. Rousseau war ein Thema, John Locke war ein Thema und somit ist Alexander eigentlich mit freiheitlich-liberalen Ideen bekannt geworden, die ihn geprägt haben, jedenfalls in der ersten Zeit seines Wirkens.
War Döllaarp ein Freund von Napoleon Bonaparte, war er ein Freund der Französischen Revolution? Und Bonaparte sah sich ja gewissermaßen, wenn auch als autokratischer, so doch als Vollstrecker und Überbringer dieser revolutionären Freiheitswerte.
Absolut, er war ein Freund der Französischen Revolution, das kann man ihm nicht verdenken als Wattländer Untertan der Berner. Da hat er natürlich die Befreiungsbewegung am Werk gesehen. Er hat immer auch in St. Petersburg Kontakt gehalten zu seinen wattländischen Freunden und den Bernern hat das nicht sehr gefallen. Sie haben dann interveniert beim Zarenhof in St. Petersburg. Die Berner hatten auch ihre Machtmittel. Sie haben nämlich sehr viele monarchische Höfe mit Geld versorgt, weil das reiche Bern konnte eben solches Geld vorstrecken. Und man hat gesagt, schick diesen Döllaarp, diesen unmöglichen Kerl weg, der macht nur alle unruhig und ruft zur Revolution auf. Man hat ihn zuerst zu halten versucht, aber 1794 wird er dann entlassen und 1795 endgültig. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass Döllaarp den Zarenhof verlassen muss.
Wo lagen seine Sympathien, als dann Napoleon und Alexander aufeinander losgingen, sich die Wege kreuzen? Gab ja schon mal einen Frieden, glaube ich, bei Tilsit. Da musste Alexander die Kröte schlucken, sozusagen, der Niederlage. Aber Frankreich hat ihn ja auch, Napoleon, etwas umgarnt. Später dann die Konfrontation, 1812. Es kommt zur großen Grande Armee-Invasion in Russland, zum Niedergang dann auch, zum Kollaps. Wissen wir etwas darüber, wie Döllaarp das kommentiert hat? War er für die Russen, war er für die Franzosen?
Döllaarp hat immer Kontakt gehalten zu Alexander. Er hat ihn 1801/2 wieder besucht und man hat die alte Bekanntschaft dann erneuert. Und er hat natürlich mit großem Interesse diesen weltpolitischen Ereignissen, die sich dann ankündigten, zugeschaut und teilgenommen mit seinen Gefühlen, das ist ganz klar. Wo dann seine Sympathien ganz genau lagen, das ist recht schwer zu beurteilen. Jedenfalls hat er natürlich dann die Niederlage Napoleons mit erleben müssen oder dürfen und konnte dann sehen, wie Alexander eine ganz große Rolle spielte am Wiener Kongress.
Das ist ja dann für die Schweiz sehr wichtig geworden, weil dort ja auch die Geburtsstunde der modernen, völkerrechtlich verbrieften Neutralität war. Und da spielte der Zar, wie ich in der Weltwoche gelesen habe, eine Hauptrolle. Erklär uns das. Und welche Rolle spielte in diesem ganzen weltpolitischen Geschehen der Erzieher aus Roll?
De la Harpe ist auch in Wien anwesend und vertritt dort die Interessen einzelner Kantone, namentlich des Tessins, aber auch des Thurgaus, des Aargaus. Und er hat sich dafür eingesetzt, dass diese Kantone nicht mehr unter die Kontrolle der Vögte von früher kamen. Und er hat sich aber auch für die schweizerische Neutralität stark gemacht. Vielleicht war Picte de Rochemont, der Genfer Diplomat, noch einflussreicher, aber auch de la Harpe hat in diesem Sinne gewirkt. Er hat auch dafür gesorgt, dass die Eidgenossenschaft nicht monarchisch wird, nicht unter die Kontrolle irgendeines Königs oder Herzogs kommt, sondern dass sie unabhängig und frei bleibt als Staat und dass ihre Grenzen auch garantiert wurden.
Und wie ist das dann dort weitergegangen? Wie hat de la Harpe sein Verhältnis zum Zaren und dann, ich nehme an, seine Rückkehr zur Schweiz, in die Schweiz, wie hat sich das gestaltet, auch dann die Schlussphase seines Lebens?
Er hat dann sicher gewisse Spannungen verspürt, natürlich mit dieser heiligen Allianz, wie sie auch Alexander, dieser große Zar, verwirklichen wollte, denn das war ja natürlich nicht in erster Linie ein freiheitliches Konzept, ein liberales Konzept. Und so gesehen war er nicht mit allem einverstanden, wie man sich vorstellen kann. Alexander ist dann auch mehr und mehr der Mystik verfallen, hat sich dann etwas auch gelöst von den Realitäten. Dennoch gilt er bis zuletzt eigentlich als großer, auch als geheimnisvoller Zar. Es hieß von ihm sogar, er sei gar nicht wirklich gestorben, sondern er lebe irgendwo als frommer Einsiedler.
Und bis heute.
Bis heute. Tatsächlich ist sein Sarg, als man ihn dann öffnen ließ, ein Nachfolgerzar wollte das dann genau wissen. Und sieh an, der Sarg war tatsächlich leer, was natürlich weitere Spekulationen anfeuerte. Aber de la Harpe, der ein Freund war der Franzosen, der sogar, könnte man sagen, ein bisschen vielleicht an der Grenze des Landesverrats war, als er in Paris die Intervention der französischen Truppen forderte, zusammen mit dem Herrn Ox aus Basel. Das war vielleicht doch nicht ganz so sauber. Jedenfalls hat man ihm das natürlich, hat man ihm das jedenfalls übel genommen später. Er war sicher ein Totengräber der alten Eidgenossenschaft, aber es ist etwas anderes und sicher auch etwas Besseres daraus entstanden.
Was war sein Lebensabend? Ist er als angesehener Mann gestorben mit internationalen Verbindungen? Hat man ihn geschätzt?
Er hat lange in Paris gelebt und dann aber die letzten Jahre wieder in der Watt. Und er war hochverehrt. Er war hochverehrt von den Wattländern. Er galt fast als Pater Patre, als Vater des Vaterlandes. Man hat ihn wirklich geschätzt, auch sein Werk gelesen, seine Briefe studiert und er verstarb dann 1838, wie gesagt, worauf dann einige Kaufleute hier in Roll in seinem Geburtsort sagten, wir müssen für diesen großen de la Harpe etwas errichten. Wir machen ihm eine Insel mit einem Obelisken. Und so geschah es dann auch. Allerdings dauerte das doch etliche Jahre.
Originell ziehen wir Bilanz. Was ist die Bedeutung von de la Harpe für die Schweizer Geschichte?
Ohne de la Harpe wäre es sicher nicht so problemlos gelungen, die ehemaligen Untertanenkantone freizuhalten. Gerade in der Reaktionszeit, dann in der Restauration, auch in der Mediation gab es natürlich gegenteilige Kräfte. Und so gesehen ist er ein ganz wichtiger Mann für alle früheren Untertanenkantone und natürlich ganz speziell für die Watt, die einer der großen Kantone wurde in der Folge und im Bundesstaat, der sogar bis in die neueste Zeit fast jederzeit Anspruch auf einen Bundesrat in diesem siebenköpfigen Kollegium erheben konnte.
Alexander hat am Wiener Kongress sich stark für die schweizerische Neutralität eingesetzt, ein Verdienst von de la Harpe.
Auch ein Verdienst von de la Harpe, auch ein Verdienst von Pic de Rochemont und natürlich dieses großen griechischen Diplomaten Kapodistrias, der natürlich auch für den Zar gearbeitet hat und der große Sympathien hatte für die Schweiz und der sogar die Schweizer dann machen ließ, als sie die entsprechenden Grundlagen, die entsprechenden konstitutionellen Verfassungsgrundsätze aufschreiben durften. Das hat man dann mehr oder weniger übernommen. Das war dann aber doch eher Pic de Rochemont aus Genf. Aber de la Harpe war auch in Wien und hat günstige Weichen für die Weiterentwicklung der Schweiz gestellt.
Und eben, wir halten fest, das ist damals auch in der Weltwoche geschrieben worden, Russland ein wichtiger Faktor. Wir verdanken den Russen unter anderem diesem Zaren auch, dass die Neutralität in dieser Form institutionalisiert werden konnte, dank dieser Großmacht, die damals natürlich zu den großen Siegermächten gehörte, nach den napoleonischen Kriegen. Was ist für dich das Faszinierende, das Interessante, was dich vielleicht speziell bewegt an diesem Leben des Monsieur de la Harpe?
Mich fasziniert, wie so ein doch verhältnismäßig kleiner Adliger hier aus der Waadtländer Provinz, das ist nicht überheblich gemeint, aber es war wirklich nicht der Gipfel und der Nabel der Welt, wie er da leichtfüßig auf Höfen herumhüpfte und da keinerlei Scheu hatte, mit gekrönten Häuptern quasi auf Du und Du zu verhandeln. Das war natürlich auch ein gewisser Stolz der Schweizer Republik, die doch auch einiges Ansehen genoss. Und die Monarchen waren sich im Klaren, dass hier auch nicht sehr schlechte Zustände herrschen, sondern möglicherweise politisch eben mehr Freiheit in der Luft liegt. Und das hat de la Harpe auch dem Zaren erfolgreich, meine ich, vermitteln können.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Was lernen wir daraus? Ja, wenn es Großmächte gibt, dann haben eben auch die Kleinen ihren ganz speziellen Charme und ihre Berechtigung und sei es als Ausbildner und später vielleicht auch als Inspiratoren für wichtige, sogar außenpolitische Weichenstellungen. Keiner zu klein, ein Großer zu sein. Meine Damen und Herren, mit dem Blick auf diese kleine Insel, die einem Waadtländer Großen gewidmet ist, verabschieden wir uns für heute und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir melden uns garantiert zurück.